Wir sind in der Apollos-Geschichte, Kapitel 10 oder 9. Noch sind wir in 9. Wir hatten Paulus' Bekehrung gesehen. Paulus ist ja umhergelaufen wie ein Wildschwein, das von Jäger getroffen wurde. Das Wort, was gebraucht wird hier Anfang Kapitel 9, und Saulus aber schnaubte, ist das Wort, was man gebraucht für ein Wildschwein, wenn er Amok läuft, nachdem er getroffen wurde vom Jäger. Also besessen, getroffen, der Paulus. Und getroffen ist er in der Situation, wo Stephanus gesteinigt wird. Und er bezieht sich auch auf diese Situation später in der Apostelgeschichte. Paulus aber, ein wildgewordenes Wildschwein, ein Killer, ist von Gott zur Umkehr gebracht worden. Gott ist ihm begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Den Gott, von dem er gehört hatte, aber nicht kannte, kennt Paulus nun. Gott hat ihn erlöst, das haben wir gelesen. Er hat ihn geheilt und aufgerichtet. Er hat in sein Leben hineingewirkt. Und Paulus ist schon dabei, Zeugnis zu geben von seiner Beziehung, neue Beziehung zu dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Und er wird überall vorgeführt, wie wir früher, Markus, Sigi und ich und Annette und Rainer Kirstein und viele anderen wurden überall vorgeführt mit unseren Zeugnissen. So hat Paulus schon die Möglichkeit, von Jesus zu erzählen. Nur werden wir heute sehen, dass es nicht so gut ankommt. Es klappt nicht so. Er will, aber es gelingt ihm nicht. Menschen sind entsetzt, erschrocken und trauen die ganze Situation nicht ganz. Gott aber sieht sein Herz und wehrt ihm durch schwere Zeiten. Und erst als ich eigentlich dieses Kapitel etwas genauer studiert habe, auch mit den Parallelstellen, habe ich begriffen, alles, was so dahinter steht. Ähnlich wie bei den Amalekitern am Sonntag, oder? Diese hinterhältige, feige Hunde, die auf die Schwachen, die Lahmen und auch die Leichtsinnigen losgegangen sind. So ist der Teufel, das ist seine Natur. Und alle um Paulus herum sind ein bisschen verunsichert. Die trauen die Situation nicht ganz. Nur Gott sieht sein Herz und Gott wird ihm durch schwere Zeiten hindurch führen und vorbereiten für seinen Dienst. Gott hat nämlich einen Plan für sein Leben und hat bereits schon in Vers 15 von Kapitel 9 eine prophetische Aussage gemacht über sein Leben. Wir lesen in Kapitel 9, Vers 15, doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Also geh zu Paulus hin, Hananias, dass er meinen Namen trage vor den Heiden, und vor Könige und vor das Volk Israel. Hier spricht Gott und sagt, warum, wohin und wann? Zu den Heiden, zu Könige und zum Volk Israel. Und nun lesen wir in Vers 19b, Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen. Wie gesagt, er gibt Sinn. Man kann ihn ja vorführen, oder? Es ist ähnlich wie bei Schauspielern, wenn sie sich bekehren. Oder Politiker. Oder Moderatoren. Oder Rocksänger. Oder Hosensänger. Was es alles so gibt. Paulus wird vorgeführt. Paulus ist jemand, die ganze Welt kennt ihn. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Eine schlichte, einfache Botschaft. Das, was ihn bewegt, letzten Endes im Herzen. Oder Gott habe ich gemeint zu kennen, aber nun habe ich eine Beziehung zu ihm. Durch Jesus Christus. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen, und ist er nicht deshalb hergekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Ist das die neue Taktik von dieses wild gewordene Schwein? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft. Und Kraft ist eine gute Sache, wenn man es richtig einsetzt. Wir Männer kennen das, oder? Wir kennen es als Männer gegenüber anderen Männern. Wir kennen das als große Jungs gegenüber kleinen Jungs. Wir kennen das als Männer gegenüber Frauen. Wir kennen das als Eltern gegenüber unseren Kindern, oder? Es ist gut, dass man stark ist, wenn man es richtig einsetzt. Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge und bewies, dass Jesus der Christus ist. Beim ersten Blick würde man sagen, gute Sache. Eigentlich das, was wir hier lesen, des Paulus, vielleicht ein Stück Saulus noch. Denn er hat ja vorher, oder, Menschen bedrängt und überführt. Paulus ist ja eigentlich wie prädestiniert für die Verkündigung des Evangeliums an den Juden, oder? Ein Pharisäer der Pharisäer, ein Student, vielleicht der erste Student, vielleicht hat er eine Eins gehabt bei Gamaliel. Er kennt die großen Juden persönlich. Er ist ja per Du mit allen. Er hat Vitamin B. Er hat Beziehung zu den Großen. Also ist es eigentlich menschlich gesehen ganz klar, oder? Wozu Jesus Paulus bekehrt hat. Brauchen gar nicht darüber nachdenken, oder? Wenn das bei uns in der Gemeinde passieren würde, würden wir sagen, ist doch ganz klar, brauchen wir gar nicht lange zu beten oder Gott zu fragen, was er für eine Aufgabe hat. Das ist doch klar. Das sind offene Türen. Und Gott braucht offene Türen. Wie gesagt, bei den großen Schauspielern, Politikern, es ist klar, die müssen gleich Zeugnis geben. Was passiert aber mit diesen Menschen? Du kannst dich umgucken, du kannst auch die Geschichten, die Zeugnisse sehen. Die fallen fast alle auf die Schnauze oder die führen ein oberflächliches Leben. Und man fragt sich dann später, ob das wirklich gut ist, dass er von Jesus erzählt. Wenn man das Leben sieht, was er führt. Dem, was er tut als Politiker, kann man das überhaupt zusammenbringen? Wir meinen aber eigentlich, Gott sollte froh sein, ne, solch einen Mann wie Paulus, ne, zu haben. Wir denken und Gott lenken. Da, wo wir unser Gaben haben, da wo wir unsere Stärken haben, wollen wir uns einsetzen und auch andere. Und das ist Gift, das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit, gerade bei Frischbekehrten. Wir merken, dass eigentlich seine Gesinnung sehen wir ziemlich deutlich in Kapitel 22 von Apostelgeschichte. Da spricht er ganz offen drüber. Kapitel 22 von der Apollosgeschichte und Vers 17. Es geschah aber, schreibt Paulus, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ich sah, da sprach er zu mir, eile und mach dich schnell auf aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Jesus sagte ihm, das Zeugnis, das du von mir gibst, werden die gar nicht von dir annehmen. Und ich sprach, Paulus sagt hier, aber Gott. Und ich sprach, Herr, sie wissen doch, dass ich die, die an dich glauben, gefangen nahm und in den Synagogen gegeißelt habe. Ich war total gegen dich und jetzt bin ich für dich. Das muss sie doch überzeugen. Das ist eine offene Tür. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, seht ihr, das hat ihn nicht losgelassen. Stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran. Ich war so dein Gegner und jetzt bin ich so dafür. Du hast das nicht begriffen, Gott. Ich bin hier dein Werkzeug. Denk einmal noch drüber nach, was ich bewegen kann mit meinen Beziehungs, mit meiner Beziehung, meine Vitamin B. Und er sprach zu mir, guck mal, was er sagt, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Was hatten wir gelesen in Vers 15 von 9? Zu den Heiden, zu Königen und zu den Juden. Gott hat einen Grund, warum er das so macht. Und es hat etwas sicherlich mit einem geistlichen Plan. Es hat geistliche Gründe, die uns vielleicht verborgen sind. Aber es hat vieles Logische dran. Paulus ist die richtige Person, aber er ist noch nicht zurechtgeschliffen. Und Gott will überhaupt nicht, dass er sich da hinein drängt. Das tut er ja schon, oder? Und trieb die Juden in eine Sackgasse hinein. Und hier steht, und bewies, dass Jesus Christus oder dass Jesus der Christus ist. Wisst ihr, Gott hat das überhaupt nicht nötig, dass wir mit unserem Mundwerk versuchen zu beweisen, dass er Gott ist. Hat er überhaupt nicht und das will er nicht. Dann, wenn wir es probieren, haben wir einen Haufen kranke Leute in der Gemeinde oder im Leib oder gar nicht richtig im Leib. Sie sitzen da und von Kopf haben Sie es vielleicht ein Stück begriffen? Sie haben immer noch große Fragen, sind verunsichert, stehen aber unter Druck und haben überhaupt kein Vertrauen zu Gott. Es gibt nur einen Weg, Gott kennenzulernen, Gott zu verstehen, eine Beziehung zu ihm zu haben und das ist über und durch den Glauben und nichts anderes. Zu Jesus haben sie gesagt, Beweis! Irgendwie so, pff, ich beweise nicht. Gott sitzt und lacht über Leute, die sagen, es gibt dich nicht. Das ist für ihn Witz der Woche. Menschen glauben nicht, weil sie nicht wollen, nicht weil sie nicht können. Es hat nichts mit Intellekt zu tun. Wenn es etwas mit Intellekt zu tun hätte, wäre Gott ungerecht, denn ich hätte mich nie bekehrt. dann ich habe überhaupt keinen Intellekt. Er trieb sie in die Enge. Kennt ihr das? Wenn Leute versuchen, euch zu überführen, etwas zu beweisen. Ich kenne das aus der alten Teestube. Es gab ganz nette und es gab die super fromme. Die hatten Kampfjacken an, Bundeswehrgrüne Kampfjacken an, lange Haare und voll die fette Jeans, fett in dem Sinn, dass Fett überall drauf war, und Jesuslatschen. Und die kamen dann mit ihrer Bibel an und haben so einen Druck bei mir gemacht, es hat mich angekotzt. Ich kam zu der Teestube mit einer großen Not in meinem Herzen und mein Problem war nicht Wissen. Glaub's mir nicht. Mein Problem war, dass ich Hilfe brauchte. Und das ist etwas ganz, ganz Praktisches. Diese Frommen haben mich regelrecht bedrängt, ständig mit der Bibel, ständig die Bibel zitiert und in meinem Herzen hatte ich, wie gesagt, Probleme. Kennt ihr das, wenn Menschen euch bedrängen mit ihrem Mund? Richtig an der Wand manchmal. Wir werden über Tabeas hoffentlich noch reden. Tabithas. Tabithas wurde bewundert für ihre Taten. Als sie starb, und Petrus sollte sie nur ins Leben wieder zurückrufen, für sie beten, kam die auf Petrus zu und sagte, guck mal, all diese gute Werke, ne? Diese Decken und diese Sachen, die sie genäht hat und verkauft hat und das Geld der Gemeinde und den Armen gewesen. Guck mal, was Tabitha getan hat. Was sagt Jesus? Diejenigen, die meine Geschwister sind, sind diejenigen, die tun. Ich hab's oder nein, ich lerne es langsam. Je mehr ich tue, je weniger ich andere überzeugen muss von meiner Integrität, von meiner Liebe, von meiner Hingabe. I don't have to blow my own horn. Ich muss nicht meine eigene Trompete blasen. Brauche ich nicht. Wer vor Gott lebt, wie er es will, braucht überhaupt keine Promotion zu machen für sich selbst. Ich flüchte manchmal aus Situationen, wo Leute anfangen, mir zu erzählen durch die Blume, wie gut sie sind und wie richtig sie alle machen und wie besser sie sind als die andere. Wer mit seinem Leben nicht überzeugt, muss sein Mund dazu gebrauchen, um die Situation zu retten. Er nimmt seinen Mund zu Hilfe. Das ist Paulus hier. Er will etwas beweisen und bedrängt und in der Sackgasse, das ist wie ein Korsett, oder? Das ist doch auch Legalism, Gesetzlichkeit, da kommen viele von uns her. Das macht unfrei, wenn jemand anders mir seine Meinung aufdrängt. Und das tut Paulus. Er meint's gut, aber es bringt nichts. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn er sagt, ich denke zurück und alles, was ich gemacht habe, war scheiße, meint er nicht nur die Zeit vor seiner Bekehrung, er meint auch diese Zeit. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahm ihn sein Jünger bei Nacht und ließen ihn in einen Korb die Mauer hinab. Wir kommen noch dazu, zu Vers 25 später. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Juden zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Die alten Kollegen wollten ihn umbringen, seine alte Familie. Wir müssen hier sehen, in welche Situation er sich auch mit seinem Mundwerk hineinmanövriert hat. Klar ist es von Gott zugelassen, er soll aber lernen. Seine alte Familie haben ihn verworfen, abgelehnt und wollen ihn töten, und seine neue nimmt ihn nicht an. Der steht da alleine. Aber wie gesagt, Gott sieht sein Herz, und Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Das ist die Bedeutung von seinem Namen. Barnabas aber nahm ihn und zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege des Herrn, den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesus frei und offen gepredigt hatte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Also, Barnabas bringt Paulus Trost. Und über Paulus Zeugnis öffnen sich die Jünger für Paulus. Und Paulus hat für eine kurze Zeit hier in Jerusalem einen Dienst. Aber der Dienst geht immer noch in derselben Richtung. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden. Aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Es veränderte sich nichts. Er hatte zwar jetzt nun bis zum gewissen Punkt neue Freunde gefunden, aber war immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Und das Problem lag nicht im Umfeld, sondern das Problem lag bei Paulus. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Paulus ist in dieser Zeit, wo er in Jerusalem gewesen ist, auch einige Male ist er da gewesen, ist er 3,5 Jahre in der Stille gewesen. Und darüber lesen wir, ich hoffe, ich krieg's richtig und nicht wie vor ein paar Sonntage, in Galater, Kapitel 1. Als aber Gott wohlgefiel, der mich von meinem Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hatte, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Er hat schon richtig die Ordnung, oder? Da ist irgendwas passiert. Da besprach ich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus, danach 3 Jahre später. Er war 3 Jahre in der Abgeschiedenheit. Kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm, bei Petrus. Von den anderen Aposteln aber, und wo Petrus lebte, das lesen wir später, von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Was ich euch aber schreibe, siehe, Gott weiß, ich lüge nicht. Danach kam ich in den Ländern Syrien und Sizilien. Ich war aber unbekannt von Angesicht der christlichen Gemeinde in Judäa. Sie hatten nur gehört, der uns früher verfolgte, der predigt jetzt den Glauben, den er früher zuerst zu Zerstörung versuchte, und priesen Gott über mir. Also er erzählt von sich aus über diese Situation hier. Es ist geschichtlich ganz schwer, das so zusammenzufügen und herauszubekommen, in welche Situation oder zu welchem Zeitpunkt war Paulus da 3 Jahre weg, und auch wiederum hier wieder verschwindet er für etwa in Vers 30 von Kapitel 9, verschwindet der Paulus wieder 7 bis 10 Jahre. Und genau wann es passiert ist, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Und im zweiten Falle 7 oder 10 Jahre, offensichtlich die ersten 3 sind eigentlich ganz deutlich. Aber ob diese Zeit hier in Tarsus beziehungsweise in Kleinasien, ist man sich nicht sicher, ob das 7 oder 10 Jahre waren. Er ist nur verschwunden von der Bildfläche. Paulus ist weg. Und in Vers 32 lesen wir dann über Petrus. Paulus ist über Jahre nicht zu gebrauchen für Gott. Und das muss unheimlich demütigend sein. Oder? Er war der Mann. Er war bekannt als Gottes Held. In Anführungsstriche. Er bekehrte sich, und er meinte, und viele andere meinten, Gott braucht dich, Bruder, Gott braucht dich. Du musst unbedingt Zeugnis geben. Gott wird dich gebrauchen. Und jetzt gelingt ihm nichts, und er verschwindet einfach von der Bildfläche. Paulus schreibt darüber in 2. Korinther und schreibt darüber, was diese Erfahrung für ihn getan hat, in 2. Korinther und Kapitel 11 schreibt er. Wir lesen den Abschnitt, kennen wir lesen nur das Ende, 30 bis 33. Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott, der Vater des Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Ich meine es ganz ehrlich. Was ich jetzt sage, erscheint überfromm zu sein, überkandidelt, aber ich meine es ernst und von ganzem Herzen. In Damaskus bewegte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damazäer und wollte mich gefangen nehmen. Und ich wurde in einen Korb durch ein Fenster die Mauer hinuntergelassen und entrann seinen Händen. Das ist Vers 25, oder? In Kapitel 9. Das ist die Situation. Er sagt, wenn ich mich rühmen soll, will ich mir meine Schwachheit rühmen. Was er eigentlich sagt ist, wenn ich groß erzählen soll, dann erzähle ich von den Problemen, die ich habe, die Probleme, die ich für andere erzeugt habe, und die Probleme, die ich für Gott erzeugt habe. Das ist das, was er sagt. Ich bin ein Problem. Ich stehe Gott im Weg mit diesem Denken, ich kann es. Ich habe die Ausbildung. Ich habe eine 1 geschrieben. Ich verstehe die Materie. Und weil ich ausgebildet bin, weil ich die Materie verstehe, dann entscheide ich und sage, wo es lang geht. Und die Christenwelt ist voll davon. Professionalismus. Paulus ist ein Professioneller, und solange er so denkt, kann Gott ihn nicht gebrauchen. Er hat etwas gelernt. Wenn ich mich rühme nicht, dann rühme ich nicht meine Ausbildung, mein Geld, meine Fähigkeiten, meine Erfahrung, auch in meinem Beruf. Was tut er in seiner Abschiedenheit? Wisst ihr, was er lernt? Zelte machen. Das ist demütigend, oder? In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs und er sagt hier, und ich wurde in einen Korb durch ein Fenster die Mauer hinuntergelassen. Dieses Bild ist so wichtig. Das war für Paulus doch der Krieger was? Herablassend. Das ist ein deutsches Wort. Demütigend. In einen Korb. Wie ein Zentner Äpfel vom Markt. Bei Nacht. Er hatte, der große, tapfere Alleskönner, hatte seinen Mund so aufgerissen, um zu beweisen, dass er das kapiert hatte. Er hatte in den 3 Jahren der Abschiedenheit den Alten Testament in Bezug zum Neuen studiert. Der kannte ja wahrscheinlich das Alte Testament auswendig und hat plötzlich die Erleuchtung gehabt, die Parallelen hat gesehen, wo Jesus klar dargestellt wird, über ihn prophezeit wird im Alten Testament und hatte solch eine Freude. Er ist erfüllt worden mit Kraft und Begeisterung und hat gesagt, jetzt bekehre ich die. Das, was er eigentlich sagt hier, ist, erst als ich hinuntergelassen wurde, herabgelassen wurde, erst durch diese Situation habe ich gelernt. Und er sagt, interessanterweise, im nächsten Kapitel, in Vers 7, sagt er, ich übersetze frei. Er sagt erst einmal im Wort, und damit ich mich Vers 7 von dem nächsten Kapitel, und damit ich mich nicht wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Ich muss weiterhin aufpassen und Gott passt weiterhin auf mich auf, dass ich mich nicht überhebe, weil ich von meiner Natur her überheblich bin. Und sagt, denn ich muss immer wieder gebrochen werden. Meine Schwächen, Unzulänglichkeiten, mein Versagen muss mir ständig vor Augen geführt worden durch diesen Pfahl im Fleisch. Zurück zum Text. Vers 32. Also Paulus wird hinunter oder hinabgelassen und alleine gelassen. Und wir hören erstmal nichts mehr von Paulus, sondern es geht weiter mit Petrus. Das Wort Gottes sagt, der Gott setzt ein und setzt ab. Er erhöht und erniedrigt. Geschwister, das Leben ist ein Auf und Ab. Ich war heute Morgen beim Kardiologen und habe mein Herz gesehen. Es hat sich Gott sei Dank noch bewegt. Aber es ging auf und ab. So ist das Leben. Es ist ein Auf und Ab. Und Paulus wird erhöht und erniedrigt, weil er es braucht. Wichtig ist, dass du wie Paulus, und das ist der Unterschied, er wird hinabgelassen, aber schaut auf. Er lässt nicht los an Gott. Er verfällt nicht in Depression. Er fängt nicht an zu sagen, ich bin nichts wert. Nein, er begreift, Gott will mich formen, er will mich verändern. Er hat mich lieb, er nimmt mich an. Also, wenn du erniedrigt wärst, schau auf zu den Anfängern und Vollender deines Glaubens. Es geschah aber, als Petrus, Vers 32, überall im Land umherzog, dass er auch zu den Heiligen kam, die in Lydda wohnten. Also der Petrus hier scheint irgendwo ein ganz anderer Mensch zu sein, oder? Ständig auf Achse und will überall einfach Gutes tun. Dort fand er einen Mann mit Namen Aeneas. Er will nicht die ganze Welt bekehren, er dient einfach Menschen, die in der Not sind. Seit 8 Jahren ans Bett gebunden, der war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund, steh auf und mach dir selber das Bett. Und sogleich stand er auf. Das war Petrus' Alltag. Ein Mensch-zu-Mensch-Evangelist, der die Not der anderen. Und es ging ihm, er war immer auf Achse. Er konnte nicht sitzen und schmoren oder vergammeln, sondern er war immer unterwegs. Und das heißt nicht, dass wir jetzt heute Abend nicht mehr ins Bett gehen sollen. Das heißt, dass wir in unseren Gedanken und Herzen unterwegs sind, auf der Suche nach anderen, die in Not sind, mit offenen Augen. Das ist hier der Petrus. Da sahen ihn alle, die in Lydda und in Charon wohnten, und bekehrten sich zu dem Herrn. Ihr habt gesagt, ihr habt das oft erzählt, in Indien ist es so, wirklich. Heilung, nehmt euch einen Flug nach Indien hin und zurück und geht und guckt euch evangelistische Arbeit bzw. Großveranstaltung. Menschen werden ständig geheilt in Indien. Und drumherum bekehren sich ein Haufen Leute. Das ist heute nicht außergewöhnlich. Es ist bei uns, und ich will mit meiner Theorie darüber nicht anfangen, es hat seine Gründe. Gott heilt Menschen, um Aufmerksamkeit auf sich zu reißen, damit sie sich bekehren. Und manchmal bekehrt sich nicht einmal der Geheilte, sondern nur die anderen, die zuschauen. Gott offenbart seine Macht und Menschen finden Hoffnung, schauen auf durch diese Heilung. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, also ein Trost, eine Ermutigung für euch Frauen, eine Jüngerin. Und ihr Name war Tabitha, das heißt übersetzt Reh. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Man sagt, dass sie das getan haben, auch mit warmem Wasser, um einfach ganz sicher zu gehen, ne? Dass sie wirklich tot ist. Das also gar keine Hoffnung mehr. Das Körper kann man nicht mehr beleben. Dann das Körper hat man damals versucht zu beleben durch Wärme, am Leben zu erhalten. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, 2 Männer zu ihm und baten ihm, säume nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Sie sagen nicht, warum. Petrus ist so demütig, oder? Er dackelt einfach mit. Wenn die Geschwister, lass ich alle stehen und ich gehe. Ist das nicht schön? Diese Flexibilität, diese Offenheit. Manchmal sehne ich mich ehrlich danach. Also als Missionare in der dritten Welt ist alles, die Kultur ist anders, die Hetze ist nicht so groß, die Zwänge sind nicht so groß. Da ist kommst heute nicht, kommst morgen. Das ist die Stimmung. Und du kannst ganz anders leben in diesen Ländern. Und ich kenne das ein Stückchen. Einfach einen Tag hin, Herr, was willst du heute tun? Ne? Nicht, weil ich nichts zu tun habe, sondern weil ich auch unheimlich flexibel war. Aber wir haben doch alles geplant, die ganze Woche. Und wer es kommt uns? Irgendein Idiot in der Quere klingelt bei uns zu Hause und sagt, hast ein Stück Brot. Ich schicke die Kinder zur Tür und versteck mich, ne, hinter der Wand. Schick die weg. Es ist doch so, oder? Kennt ihr das? Wir haben alles so auch geplant mit frommen Dingen, ne?
Da Bibelstunde, da Konzert, da Gebetsgemeinschaft. Und wenn da irgendwas in die Quere, wir sind doch, oder manchmal sind wir nicht einmal in der Lage, meinen wir zumindest, alles stehen und liegen zu lassen und wegzugehen, oder? Petrus ist ein echter Jesus-Freak. Wo war ich? 39 und? Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf in das Obergemach, und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, ihre Werke. Tabitha ist uns so wertvoll, wegen nicht das, was sie erzählt hat, sondern dem, was sie, seht ihr den Kontrast? Dem, was sie getan hat. Tabitha musste nicht viel reden. Ihre Werke haben gesprochen. Und das ist das, was Jakobus sagt letzten Endes. Ich zeige euch meinen Glauben in meine Taten, in meinem Leben. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, ich kann ihn verstehen, Frauen, gib mir einen Schuss Vergebung, einen Vorschuss an Vergebung jetzt, ganz kurz nur. Männer und Frauen sind anders. Wenn Frauen anfangen, seelisch zusammenzubrechen und zu jaulen, kriege ich eine Macke. Andererseits bin ich unheimlich dankbar, dass Frauen solch eine Seele haben, weil ich sehe, ich habe sie nicht für meine Kinder. Meine Frau hat eine ganz andere Beziehung. Diese Seele ist wunderbar im positiven Bereich. Wenn aber alles zusammenbricht, dann, sie verlieren Kontrolle. Und das wird alles so negativ. Und wenn du einen Pups machst, dann meinen sie, die Krankenschwestern, du verlierst dein ganzes Dickdarm. Ne? Und ich sage, Aufgabe, hör auf, mir zu erzählen, was es alles sein könnte. Ich will das gar nicht wissen. Ich hab's so schon schwer genug. Oder versteht ihr mich ein bisschen? Da brauchen wir einander, oder? Und diese Härte, Petrus, ist gar nicht böse. In anderen Stellen brauchen wir unsere Frauen. Unsere Frauen ergänzen uns. Ne, sie sind unsere was? Unsere Gehilfen. Und weil wir Schwachköpfe sind, Männer, brauchen wir ja eine Gehilfin. Aber hier tut, und ich glaube nicht, dass er das nur aus diesem Grund tut. Ich glaube, er tut, weil er Jesus gesehen hat. Könnt ihr euch erinnern an nicht Tabitha, sondern wie hieß die? Talitha, ne? Oder so. In Markus ist die Geschichte. Und ich glaube, Talitha heißt kleines Schäflein, kleines Lämpchen. Und er sagt, steh auf, kleines Lämpchen. Nein, nein, nicht Lazarus. Es war Lazarus' Tochter. Die Geschichte ist in Markus, ich glaube Kapitel 5, wir haben jetzt keine Zeit, da könntest du zu Hause lesen. Sie heißt Talitha und die ist hier Tabitha und die Namen sind ähnlich, die Situationen sind ähnlich und ich bin sicher, dass Petrus an Jesus, und was tut Jesus? Jesus schickt die alle raus! Ich muss Ruhe haben vor Gott, ich muss wissen hier, Herr, wirst du sie heilen? Und ich glaube nicht, viele Ausleger, ja, er hat Angst gehabt, er wollte sich nicht blamieren. Nein, das glaube ich auch nicht. Er wollte einfach alleine sein mit Gott und wusste, ich kann das selber nicht. Wie Paulus es so meint, alles in den Griff zu haben und andere zu bekehren. Ich brauche dich, Herr, und runter auf die Knie. Wisst ihr warum? Die Fenster damals waren offen und groß und sind es heute noch in Israel, beziehungsweise Indien, in Asien, keine Fensterscheiben in den alten Häusern, damals sowieso nicht. Und es war alles offen. Und er wollte nicht, dass jemand ihn sieht. Es war eine Sache zwischen seinen Herrn und die kleine Frau, die liebe Frau. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppa bekannt und viele kamen zum Glauben. Also bestätigt sich das, oder? Zweimal in diese paar Verse. Sie sahen die Wunder und bekehrten sich. Jesus sagt aber, ich zeige euch keine Wunder mehr, weil ihr nicht Buße tun wollt. Das mache ich nicht. Das ist keine Party, keine Heilungsparty, keine Heilungsveranstaltung. Wenn ich etwas tue, muss es Frucht bringen. Ich glaube nicht, dass Jesus viel Spaß dran hat, uns zu heilen, damit wir als Menschen, jetzt grundsätzlich als Menschheit, ich meine nicht Christen, zum Schluss irgendwo in die Hölle dackeln. Was soll denn das ganze Elend noch in der Länge ziehen, oder? Da muss man ganz nüchtern sein. Wenn Gott etwas tut, hat es ein Ziel. Er sagt zu Paulus, zuerst die Heiden, dann Könige, und das wird Paulus erleben, und das werden wir auch noch lesen, und dann die Juden. Gott weiß genau, warum, wann und wo. Und sein Wille ist vollkommen. Herr, wir danken dir für Paulus und für Petrus und dass wir von den beiden lernen können. Wir danken dir dafür, dass Paulus eigentlich der größte Evangelist, vielleicht, wenn man das so sagen kann, der größte neben dir, Jesus, unter den Jüngern. Der Apostel, der die Welt auf den Kopf stellte, musste zuerst 10 Jahre zappeln. Er musste Zelte flicken lernen. Und wenn wir in solche Situationen hängen, wir verstehen das gar nicht. Wir meinen, Mann, wir sind so begabt, Herr. Warum gebrauchst du mich nicht? Ja, aus diesem Grund gebraucht er dich nicht, weil du so begabt bist. Oder weil du es meinst, so fähig und so begabt, alles besser zu wissen. Es besser zu können als andere. Gott lässt dich einfach zappeln. Er lässt dich nicht in Stich, er lässt dich zappeln 10 Jahre lang und schleift dich, damit du später dann auch von ihm gebraucht werden kannst. Und wir danken dir, Herr, dass wir wissen, dass Paulus große Dinge bevorstehen. Und wir danken dir, dass wir nicht verzweifeln müssen an diese Schwankung, diesen Auf und Ab, Jesus. Das Leben ist ein Auf und Ab, aber du sagst, schaut auf zu mir, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende. Amen.